Wie gut kannst du mit Stress umgehen, beziehungsweise wie resilient bist du? Das ist etwas, was uns im Alltag häufig begegnet, ob privat oder beruflich. Und genau aus diesem Grund habe ich mit zwei Experten dieses Mal in den Podcast geholt. Ihr werdet Pia Baumann nochmal kennenlernen. Die haben wir 2024 in der letzten Podcast-Folge schon mal gehört. Da war sie zu Gast mit dem Thema Angst. Und neu hinzu kommt Peter Weisel. Er ist ein Experte für Resilienz und auch Potenzialanalysen. Beide bringen ihre Sichtweisen mit, Pia aus der therapeutischen Sichtweise und Peter aus der Coaching-Sichtweise. Und wir sprechen darüber, was macht Stress mit uns und wie können wir zukünftig resilienter werden. Bleibt dran, sofort nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Ja, los geht's. Wir starten in eine Dreierkonstellation. Heute habe ich den Peter Weisel bei mir zu Gast und wir hören auch wieder die Pia. Die Pia war nämlich letztes Jahr, Ende des Jahres, tatsächlich die letzte Folge des Jahres, liebe Pia, hast du mit mir aufgenommen letztes Jahr. Ich freue mich, dass du wieder zu Gast bist. Schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
Danke dir.
Ja, Thema des heutigen Podcasts bzw. der heutigen Folge ist Stress und Resilienz. Wir hatten schon mal Angst, aber Angst ist was komplett anderes. Jetzt habe ich euch zwei als Experten da. Peter als ja, Potenzialnavigator, aber auch Stressexperte und Pia natürlich in deiner Funktion als Therapeutin. Ein super interessantes Thema, weil es uns alle betrifft, beruflich und privat. Und ich habe 9 Fragen vorbereitet, die ich mit euch mal durchgehen möchte. Zu dem ganzen Thema Stress und wie es uns belastet, was ihr als Experten uns damit auf den Weg geben könnt. Meine erste Frage an euch ist, warum ist das Thema Stress heute eigentlich relevanter denn je? Was würdet ihr darauf antworten? Warum haben wir heute vielleicht ein bisschen mehr mit Stress zu tun als von vor 10, 20, 30 Jahren?
Ja, Punkt 1 wäre, wenn ich mal reingrätschen darf, wir haben fast keine Erholung mehr. Work-Life-Balance ist eine ganz andere New Work. Wir haben nicht nur neben der Erreichbarkeit, wir haben plötzlich KI, die uns vielleicht Arbeitsplätze wegnimmt. Die Trennung vom Privatleben und eben dem Berufsleben ist fast nicht mehr da. Der Leistungsdruck steigt, die Mitte verschwindet irgendwo. Das heißt, entweder ist man super gut in einem Bereich oder man hat halt einen, sagen wir mal, sehr einfachen Job. Und ich finde auch so diese psychosomatischen Beschwerden zeigen sich viel mehr in der heutigen Zeit als noch früher, jetzt wo die mentalen Belastungen zunehmen.
Okay. Ich würde auch sagen, wir haben auch eine Dauerbeschallung. Also es gibt ja fast keine Momente mehr, wo wir nicht durchgehend irgendwas im Hintergrund laufen haben, irgendwelche Reels vielleicht laufen online, irgendjemand anruft, eine Mail reinploppt. All das löst ja dann auch immer wieder einen kleinen Stress aus. Die Arbeitssituation für viele Personen hat sich auch geändert. Wenn man jetzt mal zurückschaut, früher war doch eher eine Person zu Hause, hat den Haushalt geschmissen, die Kinder, das ist auch harte Arbeit und das ist auch ein Stressfaktor. Aber jetzt ist diese Person oftmals auch noch in den Arbeitsalltag, in die Berufswelt eingestiegen. Es kommt aber dazu, dass der Rest ja nicht weg ist.
Ja.
Das alles zu managen, auch das ist ein großer Stressfaktor, der jetzt nochmal anders ist als vor 20, 30, 40 Jahren, würde ich sagen.
Sehr gut. Ich glaube, da kann sich jeder selber reindenken. Globalisierung, technische Entwicklung. Es ist zwar alles geiler geworden, aber halt auch stressiger. Mit Stress kommt immer das Schlagwort Resilienz. Ich sage mal ganz kurz, meine Definition Resilienz ist quasi der Umgang mit Stress. Also wie gut kann ich mit stressigen Situationen umgehen? Das wäre jetzt meine grobe Definition. Ihr dürft gerne eure Definition mit reinbringen. Ist Resilienz etwas Angeborenes oder kann man sie eurer Meinung nach auch lernen? Wie ist denn eure Position dazu? Pia, was sagst du als Therapeutin?
Beides. Also Resilienz ist meiner Meinung nach schon angeboren. Das ist auch ein Faktor, den man über eine Erziehung gut den Kindern mitvermitteln kann. Aber man kann das auch im Erwachsenenleben sich noch gut aneignen. Und das ist nicht nur ein Thema, das den Stress betrifft, würde ich sagen, Resilienz, sondern das alle Hürden und alle Probleme, alle Themen in unserem Leben oder in unserem Alltag betrifft. Ob wir resilient genug sind, auch mal durch eine harte Zeit zu gehen. Eine schwierige Zeit. Und da gibt es natürlich Faktoren, das kann man sich schon aneignen, aber es ist natürlich schon mal ein guter Startpunkt, wenn man da vieles entweder biologisch oder auch durch die Erziehung mitbekommen hat. Aber ich glaube, da ist auch der Peter auch nochmal der Experte dafür, für das Thema Resilienz.
Ja, also meine Definition ist, du hast einen Handlungsplan für etwas Unvorhergesehenes. Also ganz losgelöst von Stress. Je öfter du bestimmte Situationen durchlitten, durchlebt, erfolgreich bestanden hast, gehört auch dazu, dieses aus Krisen lernen, desto eher hast du ein Vertrauen, das wird schon. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, also diese Opferrolle verlassen, diese böse Welt, die man was will. Das heißt, dieses Kartendeck, was man in der Gesäßtasche hat und dann spielen kann, egal was kommt, das ist für mich das Thema Resilienz. Sie ist sehr stark trainierbar. Sie ist, finde ich, sehr stark von den Eltern vorgegeben, vorgelebt. Und es gibt in meinen Augen eine psychische und eine mentale Resilienz. Eine physische und eine mentale. Die physische heißt, wenn mein Körper bestimmte Baustoffe nicht hat, dann kann er, wie in einer Werkstatt, wenn es darum geht, ich will aus Brettern ein Regal bauen, dann brauche ich eine Säge, dann brauche ich einen Holzleim, dann brauche ich einen Dübel, dann brauche ich einen Akkuschrauber. Wenn irgendwas davon fehlt, gehen wir wieder in den Körper, wenn irgendwo ein Baustoff fehlt, dann werde ich bestimmte Stoffe nicht produzieren können, wie Glückshormone oder andere protektive Hormone und Stoffe. Das heißt, da ist ein großer Baustein Resilienz. Wenn Schlafhormon fehlt, werde ich weniger gut schlafen, bin eher ausgelaugt. Das andere sind aber quasi kognitive Strategien. Und jeder von uns hat mal gelernt, mit der Gabel zu essen. Heute ist das kein Problem. Würden wir uns selbst beobachten, wie wir gelernt haben, mit der Gabel zu essen, würden wir uns vielleicht manchmal denken, oh mein Gott, als Vater bin ich genau gerade in der Situation, meine Tochter lernt das gerade. Genauso ist Resilienz auch trainierbar. Es geht darum, in einem Gedankenchaos einen mentalen Anker zu haben, Stopp. Nicht in dieses Stress-Rage reinzukommen, sondern das ist in meinen Augen dieses Resilienzschild.
Das sind super tolle Antworten. Warum stelle ich die Frage? Weil sehr viele Leute natürlich ihr Umfeld auch beobachten und sich vergleichen und dann natürlich auch schnell dahin kommen und sagen, oh, die anderen, die können mit der Situation viel entspannter umgehen, zumindest äußerlich vielleicht. Innerlich weiß man ja nie, wie geht es den Menschen gerade? Ja? Drehen die gerade voll am Rad oder drehen die erst zu Hause durch? Aber erstmal in der Situation bleiben vielleicht andere Leute ruhiger als ich. Und dementsprechend wollte ich einfach mal nachfragen, wie seht ihr das Ganze? Und ich glaube, das hilft sehr, sehr gut. Also natürlich macht es absolut Sinn. Was bringe ich denn schon mit? Wie bin ich aufgewachsen? Wie ist mein Umfeld in prägenden Phasen mit stressigen Situationen umgegangen? Und wenn ich bewusst mit meinem Körper umgehe, was mache ich denn damit? Also das, was du gerade gesagt hast, Peter, was gebe ich meinem Körper, damit er mit Stress umgehen kann? Also ich kann auch keinen Marathon laufen, wenn ich ihn nicht vorher trainiert habe. Würde ich jetzt mal so einfach. Das ist mein Learning gerade aus deiner Definition. Nummer drei. Gibt es denn typische Gewohnheiten oder auch Denkweisen, die besonders resiliente Menschen haben oder trainieren? Was gibt es denn da? Lass uns ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, es ist ja jetzt schon das erste Lernfeld, wenn man sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzt, dass man natürlich überlegt, was kann ich täglich tun oder was kann ich in Situationen tun, um zu starten, resilienter zu werden. Ja, ich weiß nicht, Peter, hast du da schon mal so ein, zwei Tipps und Tricks? Du hast ja ein riesen Portfolio mit deinem Programm, aber gib uns mal so die ersten zwei, die dir vielleicht einfallen.
Ich wollte gerade sagen, wie lange willst du es haben? Also vielleicht mal ein paar Bilder im Kopf. Wir Menschen haben einen Videorekorder eingebaut und es gibt Menschen, die stehen früh auf, drücken auf Play von vorgestern und da hat mir mal jemand und leben immer in dieser emotionalen Dauerschleife. Das heißt, sie kriegen auch unbewusste Gedanken, man nennt es auch Grübeln, die ihnen irgendwie immer so einen Stein in den Weg selbst legen. Menschen, die eher resilienter sind, die überlegen sich eher in der Verwerterrolle, was bringt es mir, als in der Bewerterrolle da zu stehen und zu sagen, so ein Quatsch, das funktioniert eh nicht. Das sind Menschen, die legen eher den Fokus auf eine Lösung und sind nicht in dieser Trauerkloßschleife, die man vielleicht an der Kaffeemaschine kennt, die dann darüber reden, dass andere Menschen und dann hat er noch und X und Y. Super Learning in der Situation vielleicht. Es gibt so diese 90-Sekunden-Regel einer emotionalen Welle. Das heißt, habe ich gerade eine emotionale Welle, die mich übermannt, zum Beispiel Rage oder Wut oder was auch immer, dann gibt es die Menschen, die sich 90 Sekunden mental, Stichwort mentaler Anker, was ich vorhin gesagt habe, wieder rausnehmen und in diesen 90 Sekunden diese Welle abebben lassen. Es gibt aber auch die Menschen, die sich selber in Rage reden können. Kenne ich genug, die reden dann eigentlich mit dir, aber eigentlich reden sie im Monolog über die Situation und regen sich mit Wort für Wort immer mehr in dieses Chaos und dann haben sie so viel dieser negativen Hormone im Körper, dass sie eigentlich gar nicht mehr Herr der Lage sind.
Oh,
Ich
das
habe
kennt man
gerade
gut.
ein Video aufgenommen für morgen für mein Coaching-Programm, da gibt es die Wunderfrage. Also die Wunderfrage gibt es in verschiedenen Varianten. Eine wäre, wie würde es sich anfühlen oder welches Verhalten würdest du zeigen oder was sagen andere, wenn dein Problem gelöst wäre? Und mit der Frage gehe ich eher in die positive Richtung als in die negative. Wenn du noch mehr wissen willst und wir noch eine Stunde Zeit haben, erzähle ich dann noch ein, zwei Sachen.
Da kann der Peter noch einiges erzählen.
Wir verlinken aber auch zum Schluss noch deinen Kurs, weil wir werden heute nicht alles aufgreifen können und das ist schon sehr viel wert. Pia, hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps aus deiner Sicht als Therapeutin für typische Gewohnheiten oder Denkweisen, die man einnehmen sollte?
Also der Peter hat schon einiges sehr, sehr gut aufgegriffen und malt da ja auch immer die perfekten Bilder dazu. Ich würde sagen, resiliente Menschen, die kennen irgendwo auch ihre Grenzen und können diese kommunizieren. Sie scheuen sich auch nicht, da Unterstützung zu holen in Momenten, wo sie sagen, da bin ich vielleicht selber auch noch nicht so weit, da brauche ich jemanden von außen. Und sie haben so ein gewisses Selbstbild und Vertrauen in ihre Fähigkeiten, dass sie das schon schaffen, auch wenn es mal schwer wird. Und Peter, du hast es ganz toll gesagt, sie gehen nicht immer in diese Abwärtsspirale. Sie sind nicht nur das Negative, sie grübeln nicht nur, sondern sie kommen aus diesen Grübelgedanken, die ja ganz normal sind, auch immer wieder raus und fokussieren sich auf diese Lösung. Wie komme ich dahin? Was kann ich ändern, dass ich zu der Lösung des Problems komme? Und das ist wirklich was ganz, ganz Positives, weil viele Menschen einfach immer in diesen Negativkreislauf rutschen. Und wenn man da mal drin ist, das ist schwierig, da wieder rauszukommen. Und das ist aber der erste Schritt, den man machen muss, um dann eben wieder lösungsorientiert in die Zukunft auch schauen zu können und da Resilienz weiter aufbauen zu können.
Okay, dann ist super, dass wir das jetzt angesprochen haben, weil wenn das Leute noch nicht wussten, dann wissen sie jetzt, dass sie mal reflektieren sollten, ob sie sich selbst in Rage reden gerne oder selbst gern reden hören oder beim Reden erst Dinge anfangen zu verarbeiten. Das gibt es ja auch. Und dann können sie eure Tipps super schon mal versuchen anzuwenden und damit trainieren.
Kleiner Erziehungstipp am Rande, das ist jetzt überhaupt nicht geschlechtsspezifisch, aber da in der Regel noch meistens die Frau, sage ich, zu Hause ist, Frauen sind die Kommunikativeren und Frauen reden dann sehr häufig sehr viel mit dem Kind, was das Kind nicht verarbeiten kann, aber reden entstresst. Die Quintessenz davon ist, dass die Kinder vielleicht lernen, so habe ich das nämlich auch als Kind gelernt, auf die Mami muss man nicht hören, weil die sagt alles 700 Mal. Und das ist diese Entstresstechnik, ich rede jetzt. Viel besser wäre, ich rede im Kopf mit mir und sage meinem Kind 3 bis 5 Worte, weil mehr kann es eh nicht verarbeiten, wenn es noch relativ klein ist.
Da müssen wir mal drüber nachdenken, ja. Das ist viel. Ihr habt beide auch mit Leuten aus dem beruflichen Alltag zu tun. Also es ist nicht nur, dass ich als Privatperson auf euch zukomme, sondern überwiegend kommen sie auch aus dem beruflichen Kontext. Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen in die Welt, was da draußen so los ist? Was macht denn Stress in unserem Berufsleben? Also was beeinflusst Stress in unserem Berufsleben? Pia, hast du da vielleicht die ersten Beispiele für uns? Womit hast du es immer wieder zu tun?
Sehr, sehr gerne. Stress ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig unterschätzter Faktor, der im Privatleben und im Berufsleben wahnsinnig große Auswirkungen hat. Ob das jetzt Themen sind wie Konzentration, ob das Themen sind wie Schlaf, aber wenn ich schlecht schlafe, dann kann ich mich am nächsten Tag auch schlecht konzentrieren. Ob das Themen sind wie Verspannungen, wenn ich verspannt bin, dann kriege ich vielleicht irgendwann Nackenschmerzen, dann kriege ich irgendwann Kopfschmerzen, auch dann bin ich nicht mehr leistungsfähig. Ob das Themen sind wie mein Körper kann nicht mehr alle Nährstoffe aufnehmen oder so verwerten, wie er sie verwerten könnte, wenn ich nicht in dieser Stresssituation wäre. Und auch dann fühle ich mich nicht leistungsfähig. Das ist auch, wir hatten vorhin schon den Kreislauf angesprochen, auch das ist ein großer Kreislauf und im Körper und in unserer Psyche, da beeinflusst sich sehr vieles gegenseitig. Also wir schauen uns nicht nur Thema Ernährung an und dann ist Punkt, sondern die Ernährung hat wahnsinnige viele Auswirkungen. Aber Stress hat da auch wieder Auswirkungen. Und so sind einfach die körperlichen und psychischen Reaktionen sehr, sehr groß. Die größte, was jetzt auch in aller Munde ja ist, Burnout, das ist so die stärkste Folge von Stress momentan in der Arbeitswelt, würde ich sagen. Aber auch schon die kleinen Themen haben wahnsinnig viele Auswirkungen. Wenn wir uns zum Beispiel auch das Thema Zyklus mal anschauen. Stress hat wahnsinnig große Auswirkungen auf den Zyklus, auf die Wechseljahre. Und ich habe jetzt neulich eine Studie gelesen, kann bis zu 1,8 Ausfalltagen pro Jahr führen, weil eben Frauen durch den erhöhten Stressfaktor erhöhte PMS-Symptome haben, erhöhte Wechseljahressymptome. Und sich dann eben von der Arbeit krank melden. All das sind eben so kleine Themen, die man oft mal im Großen und Ganzen vielleicht übersieht, aber die eben Auswirkungen haben auf die Leistungsfähigkeit, auf die Konzentration, auf die Kreativität und natürlich aber auch auf die Ausfallquote generell, die Krankheitsquote.
Ja.
Und ich glaube auch Motivation ist so ein Thema. Wie sehr kann ich mich motivieren, wenn ich einfach nur in diesem Ausnahmezustand bin? Es ist einfach ein eher Überleben im Stress und kein ich kann da sein, ich kann kreativ sein, ich kann mich ausleben.
Ja, das hast du schön formuliert, tatsächlich. So fühlt man sich dann wahrscheinlich, ja. Der Peter hat auch ganz viel genickt. Was begegnet dir denn? Hast du noch weitere Beispiele oder möchtest du irgendwo noch mit anknüpfen?
Also im BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, spricht man ja von Präsentismus. Ich bin da, aber ich bin nicht da. Also das sind die innerlich gekündigten Mitarbeiter, die vielleicht aus einem anderen Ideal auf der Arbeit sind, wie Sicherheit, ich muss meine Familie ernähren, Existenzängste oder eine Verpflichtung dem Kollegen oder dem Chef gegenüber. Das nimmt auf jeden Fall stark zu und die langfristigen Folgen sind Burnout und dann eben psychische Belastungen, wo die Leute einfach sehr lange dann raus sind. Und wenn sie einmal dieses Burnout-Gefühl erlitten haben, dann haben sie Angst davor, wieder hinzukommen. Das heißt, diese mentale Blockade ist mit Geld gar nicht mehr zu aufzuwiegeln, wie viel man dafür einsetzen muss, um diesen Menschen wieder, ich sag mal, gesundheitlich zu resozialisieren.
Ja.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sinkende Kreativität und Innovation. Ich habe gerade gesagt, wenn diese Stresswelle kommt, man kann sich das vorstellen wie so ein Burger-Patty. In der Mitte ist so der Input, da steckt ein kleines Männchen im Gehirn, das limbische System sagt Gefahr, ja oder nein. Gefahr ist immer ja bei Stress, ist immer eine Überforderung. Ich komme mit meinen aktuellen Ressourcen nicht zurecht. Na, mein Kartendeck für die Resilienz, da habe ich bloß zwei Karten, aber da sind drei andere Situationen. Dann komme ich immer in diese Instinkthandlung. Na, das sind vier Sachen, Kampf, Flucht, ich füge mich jemanden oder ich, also Flight, Freeze, Fawn oder ich mache gar nichts mehr. Ja. Polyvagaltheorie kann man da schön zitieren. Ich kann dann eben nicht sachlogisch argumentieren oder sachlogisch Aufgaben abarbeiten. Und das ist der größte Verlust, den wir dadurch haben, weil die Menschen eigentlich immer in 3% ihres Leistungsspektrums nur noch verharren und gar nicht mehr rauskommen können.
Ja, auch das ist alles absolut nachvollziehbar. Ich versuche mal die Sichtweise von Führungskräften einzunehmen. Mit was haben wir es dann im Alltag zu tun? Wir haben unkonzentrierte Mitarbeitende oder unkonzentrierte Teams, sagen wir mal. Ihr habt ganz oft Kreativität oder Kreativitätsverlust angesprochen. Das ist natürlich auch was. Wir kommen einfach nicht voran. Uns fällt nichts Neues ein und wir arbeiten ab. Ganz wichtig fand ich auch, dass ihr, ich würde mal sagen, die Scheuklappen setzen wir auf. Ja, wir haben einfach nur noch wenige Handlungsoptionen und können nicht mehr strategisch eigentlich das verfolgen, was wir uns ursprünglich eigentlich vorgenommen haben. Das sind alles so Situationen, die man im Alltag häufig erlebt. Und wenn ich mal natürlich auch noch die anderen Funktionen, die körperlichen und die mentalen Belastungen dazu nehme, dann habe ich ein ganz starkes Unwohlsein und bin häufig konzentriert eher bei mir und nicht beim anderen. Und dann haben wir schon wieder auch ein Thema in der Kommunikation, dass uns dort viel weniger auffällt, dass wir viel weniger, ich will auch sagen, die Nerven sind einfach dünner, so wie man es halt auch sagt, ne? Dass man weniger Geduld hat mit dem anderen und auch mit sich vielleicht weniger Geduld. Und im Prinzip hockt man wie auf so einem kleinen, wie auf so einer kleinen Bombe und irgendwann geht die hoch. Das sind so die Auswirkungen, oder? Das ist Wahnsinn, also wie das alles so, wenn man jetzt mal zugehört hat, ich glaube, man konnte das alles so für sich verorten. Uns ging es ja alle schon mal so, also es ist ja nicht so, dass wir drei hier noch nie Stress erlebt haben oder auch stressfrei wären. Nein, das merken wir ja auch, vor allem, wenn man mal in so eine Erkältung kommt zum Beispiel. Das ist ja auch ein tolles Beispiel, wo man sich reindenken kann, ist ja das Gleiche. Welche Strategien können wir denn jetzt zum Beispiel im Arbeitsalltag vielleicht auch anwenden? Wir haben jetzt gerade vorhin schon ein paar von euch gehört, aber was könnte man denn im Arbeitsalltag anwenden? Entweder wenn ich mit Stress selbst belastet bin oder wenn ich vielleicht auch merke, dass in meinem Umfeld gerade Stress ist. Also lasst uns gerne mal beide Sichtweisen mit hernehmen. Bin ich selbst der Gestresste oder merke ich, mein Team ist gestresst? Was wären denn für euch da Lösungsstrategien, Lösungswege, wie man mit kleinen Mitteln vielleicht schon mal was erreichen könnte?
Also ich würde vielleicht mal auf die Sicht der Person, die gestresst ist, eingehen. Peter, vielleicht möchtest du die andere Sicht dann einnehmen. Ich möchte dir jetzt nichts in den Mund legen, aber ich glaube, da bist du auch sehr tätig in dem Arbeitsfeld. Aus Sicht der gestressten Person helfen natürlich schon mal kleine Themen wie Entspannungsverfahren. was tue ich mir denn Gutes? Wo kann ich denn entspannen? Wo kann ich wieder meine Batterien aufladen? Das alles mal zu reflektieren und zu schauen, was klaut mir denn die Kraft, die Energie? Und wo kann ich wieder ein bisschen Kraft tanken? Wo kann ich sozusagen zur Tankstelle fahren und meinen Tank wieder voll machen? Okay. Das mal für sich so zu analysieren und dann für sich die richtige Entspannungsversion zu finden. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene. Mhm. Und die meisten sehen Entspannung als, ich lege mich abends aufs Sofa und schaue ein bisschen Fernsehen. Mhm. Aber das ist nicht mehr die richtige Entspannung für die allermeisten Menschen. Das ist vielleicht die richtige Entspannungsversion für die Menschen, die sehr körperlich arbeiten. Aber für viele von uns, die mental sehr angestrengt, sehr belastet sind, kann das oftmals nicht ausreichen. Auch Schlaf ist da vielleicht nicht mehr genug, sondern da muss eine mentale Entspannung vielleicht her. Mhm. Vielleicht finde ich aber auch die Entspannung eher in kreativen, künstlerischen Sachen. Also da mal für sich verschiedene Versionen auszuprobieren, zu schauen, was klaut mir Energie, wo kann ich Energie wieder sammeln und welche Entspannungsmethode, welche Version hilft mir da am meisten. Mhm. Ganz klein angefangen mit der Atmung. Also wirklich, wenn wir jetzt uns mal einen stressigen Moment in der Arbeit anschauen, erstmal durchatmen. Erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen und da hilft die Atmung schon mal ein bisschen wieder, den Parasympathikus sozusagen in den Vordergrund treten zu lassen. Erstmal ein bisschen runterkommen. Das wären so von meiner, jetzt so die ersten Themen, die mir einfallen. Vielleicht auch ein Thema mit Bewegung, wo finde ich einen Ausgleich? Einfach mal alles abschalten, Ruhe einkehren lassen. Auch das ist ein großes Thema. Ich kann mich wieder langweilen. Das muss man auch wieder lernen in unserer Zeit. Mhm. Das wären jetzt so die ersten Tipps, die ich hätte für Personen, die merken, da ist ein bisschen Stress. Mhm. Und wie kann ich den jetzt so schnell für mich regulieren?
Mhm. Es fallen mir viele Dinge ein, aber bleiben wir mal beim NLP. Mhm. Da gibt es so zwei coole Tools. Erstens, man leitet zum Beispiel die andere Person an, eine Art Coaching. Was würde denn jetzt dein bester Freund zu dir sagen, wenn er dich so sehen würde? Erstens holt es die Person sofort erstmal aus diesem Gedankenchaos raus, weil durch meine Frage manipuliere ich sein Gehirn und seine Antwort und plötzlich geht er ganz woanders hin. Mhm. Man kann auch, NLP würde man sagen, Separator setzen. Das heißt, du fragst die Person, wenn sie gerade in ihrer Schleife ist, was hast du eigentlich heute früh frühstückt? Dann ist die erstmal perplex, ist die erstmal in einer ganz anderen, musst du immer einen anderen Ordner suchen, wenn man mal im Gedanken bleibt, und sie dann eben auf so Sachen führen, wie was sagt dein Freund, was sagt dein Kumpel, was würde denn eigentlich jemand sagen, der dein Leben kennt, bist du gerade erfolgreich, nicht erfolgreich oder schau mal dein Leben vor 5 Jahren an, wo standst du da, wo stehst du heute, das könnte man gut nutzen. Bewegung finde ich gut, ich habe da mal den Videoschnitt des Tages als Tool etabliert und zwar, viele Menschen sind den ganzen Tag auf den Beinen, drehen den ganzen Tag mit ihren zwei 48K Kameras und Richtmikrofon ein super Film und am Abend gehen sie ins Bett, fragen sich, warum sie nicht einschlafen, weil das Ganze verarbeitet werden will. Wer schon mal mit Videoschnitt zu tun hat, weiß, wenn ich 10, 15, 20 Stunden Videomaterial schneiden möchte, dann habe ich viel zu tun. Es gibt die Menschen, die den Videoschnitt abends im Bett machen und überlegen, was war schlecht heute am Tag. Dann schneiden die sich quasi einen Trailer des Tages, wie schlecht ihr Leben ist. Ja. Option B ist, ich frage mich am Abend zum Beispiel, was ist vorteilhaft, also das kann ich auch einem Kollegen sagen, hol mal die 5 Erfolge des Tages am Abend mal hervor und die 5 vielleicht Dinge der Dankbarkeit. Dann habe ich plötzlich einen Trailer des Tages mit Dankbarkeit und Erfolg und dann wird das Grübeln nämlich auch langfristig ummodelliert. Und das Ganze kann ich nicht nur am Abend machen, sondern ich kann mir einfach zur Mittagspause schon mal den halben Tag Video schneiden oder in der Frühstückspause den Vierteltag und so wird auch dieser Mental Load geringer. Das sind jetzt so zwei Techniken, die man sowohl für sich natürlich als auch für den anderen nehmen kann.
Ja, okay. Das sind sehr gute Methoden, die überwiegend natürlich auch zu Hause angewendet werden können. Gibt es noch vielleicht ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt halt wirklich in der richtigen krassen Stresssituation bin? Ich muss sagen, die Pia hat gesagt, erstmal durchatmen. Da wollte ich noch kurz was dazu erwähnen. Das ist auch ein Tipp, den ich sehr gerne mitgebe, weil das für bessere Kommunikation sorgt. Das ist ja so mein Thema. Und wenn man dadurch auch gleichzeitig den Stress reduziert, ist das ja eine Win-Win-Situation für alle. Aber lasst uns mal das Bild nehmen von jemandem, der wirklich einen stressigen Job hat, weil er einfach mit sehr vielen Anfragen tagsüber konfrontiert wird. Das gehört einfach dazu. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und die Person kann damit schon natürlich lernen, umzugehen, aber es kommen halt einfach auch Tage, da ist halt sehr, sehr viel. Und dann merkt man das vielleicht auch, dass man körperlich entweder geschlaucht ist oder das komplette Gegenteil, dass man so richtig vollgepumpt ist mit Adrenalin und eigentlich müsste man jetzt 10 Bäume ausreißen, um diese Power wieder rauszukriegen. Das ist ja auch kein guter Zustand fürs Umfeld, fürs Team, weil das Team mit der Energie gar nicht umgehen kann. Aber habt ihr da vielleicht auch noch einen Tipp? Also Pia, du als Therapeutin, du hast ja auch besondere Techniken an der Hand. Gibt es da vielleicht irgendwas, was ich, wenn ich die Möglichkeit habe, in so einer Situation durchführen könnte, wenn ich betroffen wäre?
Zuallererst mal vielleicht auf die Person einzugehen, die sehr viel Energie auf einmal hat, die Bäume ausreißen könnte. Da hilft es natürlich, den Körper mit in die Bewegung reinzukommen. Der Körper und der Geist, die gehören ja zusammen und wir können das nicht gut trennen. Das heißt, da den Körper wirklich mal zu bewegen, vielleicht mal die Treppe ein paar Mal hoch und runter gehen, vielleicht auch mal ein bisschen, vielleicht den Körper abklopfen, je nachdem, wie das im Büro dann auch möglich ist, ob da jemand zuschaut oder nicht. Einfach ein bisschen auch in den Körper wieder reinkommen, diese Energie gehen lassen, dass die aus dem Körper raus kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, je nachdem, wie eben die Gegebenheiten auch sind, ob man jetzt in einem Meeting sitzt oder ob man auch wirklich sich bewegen kann, aufstehen kann, um da einfach, ja, das einfach mal gehen zu lassen. Also wirklich Bewegung, den Körper spüren und da einfach mal auch das alles loszulassen, das ist so eine tolle Möglichkeit. Wenn jetzt jemand so wirklich in einem stressigen Moment sehr geschlaucht ist oder merkt, das wird mir gerade zu viel, dann würde ich versuchen, mehr Mini-Pausen in den Tag generell mit einzubauen, dass das einfach schon auch ein Ablauf ist, den ich kenne, um da eine Gewohnheit reinzubringen. Weil jede Mini-Pause bringt mal kurz wieder ein bisschen Ruhe rein. Und das kann man dann ja auch ausbauen. Aber diese Mini-Pausen, die ermöglichen wirklich auch den Arbeitsalltag. Und da mache ich 1-2 Minuten Pause, da versuche ich mich vielleicht auch zu erden. Da mache ich eine Achtsamkeitsübung, einfach vielleicht die 5-4-3-2-1-Übung, wo ich auf das Außenrum eingehe und versuche einfach mal dann vom Außen zu mir zu kommen, mich kurz zu beruhigen. Die Atmung natürlich wirklich die Basis der Entspannung und der Ruhe. Und wie du sagst, auch einfach ein großer Vorteil für die Kommunikation, weil ich nicht einfach antworte aus meinem Gefühl raus oder aus meiner Erfahrung, sondern ich kann einfach kurz eine Pause machen, überlegen, was möchte ich sagen und dann antworte ich ohne Emotion vielleicht.
Okay. Hast du da noch was, Peter, von deiner Seite?
Genau, also Antriebsenergie muss raus, 5-mal um den Block laufen, 1-mal die Treppe hoch und runter ist schon mal ein guter Punkt, um einfach die Energie rauszukriegen, dass die nicht verbal raus muss. Wenn die Person abgeschlagen ist, dann ist es was Längerfristiges. Das heißt, es ist Selbstfürsorge, es ist Energiemanagement, es ist Ernährung, es sind Schlafgewohnheiten. Und da muss man da eher ansetzen. Wie diese 5-4-3-2-1-Methode finde ich gut. Oder auch die 4-7-8-Atem-Methode. 4 Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden aus. Das, wenn ich 4-mal mache, habe ich weniger als 1,5 Minuten aufgewendet. Aber es hilft sehr, einen Abstand zur Situation zu bekommen. Was man auch machen kann, ist, wir Menschen haben verschiedene Antriebs- und sagen wir mal, Glückshormone. Das ist auf der einen Seite Dopamin, auf der anderen Seite Serotonin, aber es ist auch Oxytocin. Oxytocin ist ein Bindungshormon, wenn wir Menschen berühren. Viele Menschen sind kinästhetisch veranlagt, nicht visuell oder auditiv. Das heißt, die kann ich auch mal Handschlag oder auf die Schulter oder irgendwas Körperliches machen lassen.
Oder sich auch gerne einfach mal selber ein bisschen halten. Ne? Das kennt man ja auch von Babys, die puckt man, dass die sich einfach mal selber spüren. Und auch das hilft, glaube ich. Klar ist das vielleicht eine Situation, da möchte man nicht, dass jemand zuschaut, wenn ich das mache. Aber dann vielleicht mal kurz auf die Toilette gehen und einmal sich selber halten, selber berühren und da auch wieder bei sich ankommen.
Das ist aber auch etwas, wo ich mit euch ganz kurz drüber sprechen möchte. Gerade, ihr habt es immer angesprochen, ja, bewegen und tun. Und ihr habt auch immer gleich ergänzt, Vorsicht, nicht, dass euch jemand sieht oder ne, wenn ihr nicht gesehen werden wollt. Absolut, das hat, glaube ich, jeder von uns sofort gedacht. Oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht hier und jetzt.
Hauptsatz.
Ja, es ist doch tatsächlich auch etwas, woran wir arbeiten müssen bei uns in der Unternehmenskultur. Natürlich im Meeting direkt, ganz klar, da müssen wir uns um das Meeting kümmern. Das ist unsere Aufgabe in dem Moment. Aber jeder von uns, egal ob ich jetzt ein Top-Manager bin oder ein normaler Angestellter, Mitarbeiter aus der Produktion, wo auch immer, hat im Laufe des Tages die Möglichkeit, sich mal ein paar Minuten zu nehmen, im Tagesablauf verteilt, um eben diese Übungen zu machen, ob das jetzt eine Atemübung ist, eine Achtsamkeitsübung oder eben auch die körperliche Bewegung. Und ich bin der Meinung, dass vor allem auch Führungskräfte hier aktiv ansetzen sollten und auch mal zeigen sollten, wenn sie jetzt gerade Stress haben, dass sie damit auch bewusst so umgehen. Also zum Beispiel wirklich mal bewusst ein paar Kniebeugen machen, weil sie sagen, ich brauche das jetzt ganz kurz. Also sie müssen sich jetzt nicht wieder Silberrücken ins Büro stellen und da Push-Ups machen. Das kommt ja auch wieder falsch rüber. Aber sie können ja zum Beispiel mal die Treppe hoch und runter rennen oder zumindest bei sich im Büro oder irgendwo im Aufenthaltsraum, wo halt jetzt nicht irgendwie alle Mitarbeiter sind und abgelenkt werden, weil sie gerade hingucken, was macht der Chef da. Aber ihr versteht, was ich meine, dieses doch Vorbild zeigen, Vorbild sein, indem man auch zugibt, ja, ich habe auch Stress, die Mitarbeiter merken das ja. Die sind ja nicht dumm. Ne? Also die checken doch auch am Verhalten vom Chef, oh, jetzt geht er aber mit einem Schritt schneller oder jetzt hat er wieder seinen Blick drauf oder man merkt das. Ne? Also manchmal ist ja die Luft wirklich zum Schneiden dick. Und in solchen Situationen sollten da auch die Führungskräfte Vorbilder sein und das wirklich aktiv machen oder vielleicht auch mal den Mitarbeiter an die Hand nehmen und sagen, geh mal ganz kurz mit, ich mag, du bist jetzt gerade in einem falschen Modus, wir nehmen uns jetzt kurz 30 Sekunden, eine Minute, wir machen jetzt kurz die Übung gemeinsam, das nächste Mal nimmst du es mit, wenn es dir wieder so geht, kannst es alleine durchführen, dann geht es dir wieder besser. Wir wollen beide, dass du gute Arbeit machst, dass du dich aber auch wohlfühlst, dass du da nicht gestresst bist. Die Situation ist stressig genug, aber bring deinen Körper runter, mach dich mental wieder fit. Na, also das wollte ich bloß ganz kurz, das war mir jetzt ein großes Bedürfnis, das noch anzusprechen.
Das finde ich auch wirklich super, super wichtig. Sorry, dass ich dich da jetzt, wollte schon zur nächsten Frage übergehen, aber ist gut. Dass da die Führungskraft wirklich mit positivem Beispiel vorangeht. Aber da braucht es vielleicht auch jemanden, der kommt und sagt, schau mal, diese Möglichkeit gibt's. Und du darfst auch zeigen, wenn du im Stress bist, dass das nicht mehr so schambehaftet ist. Ja. Dass das nicht vielleicht direkt negativ ausgelegt wird. Die Person kann nicht mit dem Stress umgehen. Haben wir da überhaupt die richtige Führungskraft? Ja. Sondern dass es okay ist, im Stress zu sein. Ja. Und dass es aber da Methoden gibt, die man anwenden kann. Dass diese Führungskraft das auch an das Team weitergeben kann und darf. Und dass es auch da okay ist, für das Team gestresst zu sein. Ja. Dass das auch da nicht eben negativ ausgelegt wird. Und dass die Firmen einfach, und da möchte ich alle ein bisschen animieren, auch vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung anbieten. Nicht nur mal einen Tageskurs und danach ist es wieder vergessen, sondern dass das langfristig in die Unternehmenskultur implementiert wird, dass das schon fast zur DNA von der Firma wird. Ja. Weil es wird immer stressiger werden. Wir werden da ganz große Probleme, glaube ich, bekommen, wenn die Firmen nicht rechtzeitig irgendwie gegensteuern. Klar, vielleicht ist die Workload einfach zu groß und man muss da reduzieren. Aber es gibt auch einfach Möglichkeiten, um den Mitarbeitenden was an die Hand zu geben, dass sie in stressigen Momenten gut damit umgehen können, dass sie eine gute Work-Life-Balance hinbekommen. Natürlich, ne, wenn jemand dann immer nach dem Feierabend noch angerufen wird, das ist dann wieder was anderes, wo dann so kleine Themen wie atme mal oder mach mal autogenes Training, schau dir an, was klaut dir Energie, was gibt dir Energie, nicht mehr helfen. Das ist natürlich dann ein Thema der Führungsstruktur oder des Unternehmens oder der Unternehmensstruktur. Aber einfach mit einem positiven Beispiel vorangehen und dann nicht zu den Kurs, wenn der Person hingehen, auslegen, oh, da ist es kurz vorm Burnout, da müssen wir schauen, ob wir die Person gehen lassen, sondern dass das als positiv aufgenommen wird. Die Person kümmert sich, sie tut was dafür, dass sie resilient gegen Stress ist und da auch in Zukunft gesund, konzentriert, ausgeschlafen eben ihren Job machen kann.
Ich habe gerade mal ganz kurz noch was gegoogelt, weil das super zu dem passt, was du gerade gesagt hast und auch zu unserer nächsten Frage. Es geht um langfristige Gewohnheiten, die wir quasi umsetzen können, um widerstandsfähiger zu werden. Und da kam mir gerade bei dem, was du gesagt hast, Pia, ein Bericht, den ich über Japan gehört habe. Es geht um Radio Taiso, glaube ich, heißt es, oder wird es ausgesprochen. Es ist ein Projekt, das in Japan vom Staat initiiert wurde. Das heißt, jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit gibt es im Radio ein bestimmtes Programm, das die Gesellschaft auffordert, bestimmte Übungen zu machen. Und dann stehen die Leute im Büro oder auch im Park in der Stadt und machen gemeinsam diese Übungen. Und ich war noch nie in Japan, habe mir das noch nie live angeschaut, aber in diesem Bericht, den ich gesehen habe, Peter, hast du schon gesehen?
Nein, aber es wäre meine Antwort auf die Frage gewesen, aber ja.
Ah, okay, alles klar. Sorry, dann habe ich das jetzt alles vorgegriffen. Gut. Aber ich fand das total beeindruckend, weil das dort anscheinend wirklich in der Kultur angekommen ist. Und das ist jetzt nichts, was die schon seit 600 Jahren machen. Ne? Wir denken immer bei diesen Kulturen, das ist alles schon uralt. Nee, das ist ein paar Jahrzehnte gerade mal, dass die das machen. Und das ist so eingeschlagen, dass sie das von der Grundschule, also schon die kleinen Kinder lernen das, in ihren Alltag zu integrieren, bis ins hohe Alter, dass das überall praktiziert wird. Und es ist natürlich eine geile Gewohnheit, in den Tag zu starten mit bewussten, stressreduzierenden Techniken, weil wer schlecht geschlafen hat, hat ja meistens auch einen Grund, und das sollte man vielleicht erstmal runterleveln, bevor man damit wieder in den Tag reinstartet. Peter, habe ich dir alles weggenommen oder kannst du noch was ergänzen? Gibt es da noch ein paar Gewohnheiten, die du vielleicht mitgeben
kannst? Ich kann dir meine dazu sagen, das nennt man Priming, und das ist quasi das erste Morgenritual, und das ist eine Mischung zum Beispiel auf Breathwork, den Körper spüren, Bewegung, manchmal mit Musik, manchmal laut, manchmal leise, manchmal meditativ und einer sehr starken Selbstreflexion. Und die Art, die ich mache, die ist jetzt ein bisschen spiritueller. Also da sieht man sich als Teil des Ganzen im Universum. Es gibt aber verschiedenste Priming-Varianten, und allein dieses Wort mal kennenzulernen, zu googeln, wie kann man sich denn früh primen, hat einen riesengroßen Effekt, weil man diese Abwärtsspirale verlässt, weil man körperlich energetisiert wird und weil die Gedanken plötzlich um was anderes kreisen. Zweiter Punkt zu dem Thema vielleicht, diese langfristigen Gewohnheiten. Einer der aller wichtigsten Punkte, die ich mal in meinem Leben für mich rausgearbeitet habe, war meine Werte. Werte sind etwas Eingebranntes auf der Seele, und es geht nicht nur um den Wert zu kennen, sondern auch, welche Kriterien brauche ich denn, um diesen Wert zu erfüllen. Wenn wir drei jetzt als Wert zum Beispiel Liebe hätten, dann hätte jeder von uns den anders. Der eine würde ihn vielleicht eher sexuell auslegen, der andere vielleicht eher auf die Heimatfamilie, der nächste vielleicht auf sich selbst. Und wenn man, ich habe gerade im Moment einem Kumpel ein Workbook vorbeigebracht, Thema Lebensvisionswerte-Workshop für Kinder, für Jugendliche. Da geht es genau darum, mal zu verstehen, was sind denn meine Werte? Sind es denn wirklich meine kognitiven oder meine emotionalen Werte? Was ist da das Kriterium der Erreichung? Und jetzt kommt's: in der Lebensplangestaltung darf mal ein Wert auch 1-2 Jahre warten. Wir fühlen uns manchmal so als Opfer, weil wenn gerade irgendwo es nicht weitergeht, zum Beispiel in der Beziehung, ich mir aber eine Beziehung wünsche, bin aber businessmäßig erfolgreich, dann kommt im Kopf dieses Aber. Wenn ich aber mein Big Picture weiß, ich brauche jetzt 1-3 Jahre für XY und ich möchte die Energie nur auf diesen einen Wert legen, aber in 5 Jahren ist dann X, ist dann Z, dann hat es wieder mindset-technisch einen ganz anderen Blick auf dieses, ich sag mal, Big Picture.
Ja, wir haben
also häufig, Priming und Werte, ja.
Genau, häufig ist dieser Gedanke alles oder nichts. Ne? Also entweder ist alles perfekt, und wenn eines nichts ist, dann ist alles nicht perfekt. Das stimmt ja gar nicht. Also bin ich voll bei dir, gerade kann man doch privat glücklich sein, aber beruflich noch ein Ziel haben. Und dann ist doch das Private Grund genug, um jeden Tag glücklich und motiviert zu sein, um zu sagen, hey, jetzt kann ich hier beruflich auch mich konzentrieren, dass ich das Ziel hier in 2 Jahren auch noch erreiche. Da muss man sich nicht schlecht reden. Pia, wie ist es bei dir? Hast du noch Tipps, Tricks, die du uns mitgeben magst? Oder lasst uns mal über eure Gewohnheiten vielleicht sprechen. Der Peter hat schon so 2-3 Sachen rausgelassen, was er selber praktiziert. Was magst du denn als Therapeutin, Pia?
Tatsächlich versuche ich eben, ich nenne es nicht Priming, aber auch eben diesen positiven Start in den Morgen mit einzubauen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wer wacht auf und nimmt als allererstes Handy in die Hand? Wahrscheinlich viele von uns. Und dann prallen natürlich direkt Nachrichten ein, die positiven, aber auch die negativen aus der Welt. Dann prallen vielleicht erst die ersten Mails rein. Und das ist natürlich direkt ein Stress. Das heißt, den Morgen erstmal anzufangen, zu starten, aufzustehen, vielleicht mit einer kleinen Atemübung, vielleicht mit einem autogenen Training, vielleicht indem man sich bewegt, vielleicht auch mit einer kleinen künstlerischen Aktivität. Vielleicht schreibe ich auch nochmal all das, was mir im Kopf vorgeht, einfach auf. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden, die man da anwenden kann. Ja. Aber einfach so einen langsamen Morgen, um gut in den Tag zu starten. Weil das ist, glaube ich, schon mal die Basis, um dann den Tag auch gut starten zu können. Schön. Dann versuche ich natürlich immer mal wieder so Mikropausen mit einzubauen in meinen Alltag. Wenn auch vielleicht eine große nicht klappt, wenn ich keine 10, 15, 20 Minuten Zeit habe, um ein autogenes Training mit reinzupacken, einfach mal 1 Minute lang atmen. Die Atmung ist wirklich, habe ich ja schon gesagt, die Basis der Entspannung. Und dann vielleicht auch mal den Tag wieder abends zu reflektieren, zu überlegen, was war gut, mich auf diese positiven Sachen zu fokussieren, weil auch das reduziert dann den Stressfaktor, finde ich. Und auch nochmal zu überlegen, so eine positive Fehlerkultur vielleicht mit einzubauen. Ja, wenn ich nach dem Tag sagen kann, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe was daraus gelernt. Oh ja. Das reduziert mein Stresslevel ja auch immens. als wenn ich dann versuche einzuschlafen und dann nur die Gedanken um diesen Fehler kreisen. Also da vielleicht auch immer mal wieder mit sich selbst ganz lieb sein, Selbstfürsorge betreiben, um da ja sich selbst was Gutes zu tun und den Tag dann auch wieder gut zu beenden.
Die positive Fehlerkultur finde ich super und die darf man auch ins Team mitnehmen. Also das ist ja auch fürs Team wertvoll, wenn das Team sich gegenseitig wieder runternimmt und daraus lernt, dann hat man eine ganz andere Atmosphäre im Unternehmen und eine viel verbindendere Zusammenarbeit, die mit weniger Worten funktioniert. Also ganz stark. Peter, hast du da noch was dazu?
Also erstmal zu dem Satz Fehlerkultur, da finde ich immer schön, wir Menschen...
Lernkultur, genau.
Wir Menschen haben ja diese Anker, da rede ich ja gern von. Ja. Fehler, umgruppierte Buchstaben heißen Helfer, das kennt man wahrscheinlich, das ist so ein schöner Anker. Also meine Routinen, habe ich ja schon gesagt.
Ja, du sprichst, wollte ich gerade sagen, ich habe dich unterbrochen, du sprichst von der Lernkultur und von der Fehlerkultur auch, weil dieses Fehler dich einfach schon negativ beeinflusst und wir wollen uns mit dem Positiven beschäftigen. Deswegen, ja, es ist absolut richtig, ja.
Genau, meine Routine noch ist vielleicht dieses Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch. Oh, ja. Und tatsächlich, wenn man im Stress ist, was würde denn jetzt ein Kumpel mir raten? Also diese Metatechnik, dieses Weg von, kennt vielleicht die Walt Disney Methode. Walt Disney hatte, so sagt man, drei Räume. In einem hat er nur geträumt. Da gab es kein Wenn und Aber. Es gab nur Träume und zu groß und es gab keine Hindernisse. Dann ist er in den nächsten Raum und hat alles, was er sich gerade erdacht hat, dem Kritiker unterzogen und der hat gesagt, das geht nicht und das und das und das. Und dann ist er in den nächsten Raum und das war der Macher und der hat gesagt, was können wir denn konkret umsetzen? Und der ist dann immer in diese drei Räume und hat quasi, es gibt ja auch von Friedemann Schulz von Thun dieses innere Team. Der hat es halt in diese drei Persönlichkeiten zerlegt und hat damit Innovation für sich gemacht und hat dadurch auch diesen Abstand zu diesem Stressor ein bisschen geschult. Das mache ich eigentlich auch häufig, dass ich dann so in diese Metaebene gehe.
Super.
Alexander, wenn ich vielleicht noch was dazufügen kann, das mir gerade gefallen. Auch mal zu akzeptieren, dass ich nicht alles an einem Tag schaffen kann und dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Wenn man sich mal einfach die ganzen Aufgaben anschaut, es ist viel und ich muss nicht alles alleine schaffen. Das auch einfach mal wieder, immer wieder in den Kopf zu rufen und sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen oder auch mal eine Sache auf morgen zu verschieben. Auch das ist kein Weltuntergang.
Ja. Oder Nein zu sagen, Nein lernen zu sagen. Grenzen setzen. Wenn es in der Persönlichkeitsstruktur verankert ist, darf ich nicht, dann wird es ganz schwer.
Ja. Absolut, ja. Wer kann das schon, so gut Nein zu sagen? Ich glaube, da findet man auf der Straße sofort 10 Leute, die sagen, ja, stimmt, kannst mir helfen. Ganz, ganz toll. Bevor wir quasi so zum Schluss nochmal auf euch persönlich eingehen, gibt es für euch etwas Prägendes, wo ihr sagt, das möchtet ihr den Zuhörer, die Zuhörerinnen oder auch Zuschauer haben wir ja mittlerweile mit dem Video mitgeben, was für euch ganz wichtig ist, was für euch so ein Grundsatz ist, wie ihr auf die Welt blickt, was euer Leitsatz vielleicht auch ist. Gibt es da noch irgendwas, was ihr dem Zuhörer für diese Folge mitgeben möchtet?
Ganz klar. Du kannst aktiv lernen, mit Stress positiv umzugehen. Du bist kein Opfer. Das haben irgendwie viele so in sich eingeschrieben, diese Ohnmacht. Und Resilienz ist kein Talent, sondern das ist wie ein Werkzeugkasten. Und je mehr ich lerne und je mehr Fehler ich mache und daraus lerne, desto gefühlter wird mein Werkzeugkasten. Jetzt sind wir wieder bei diesem Kartendeck oder Werkzeugkasten, wenn eine Situation kommt. Du musst dich halt einfach damit beschäftigen. Und ich sage immer, gestresste Menschen haben ein Problem. Sie können sich mit Stress nicht beschäftigen, sonst wären sie nicht gestresst. Und das ist dann einfach die Dauerschleife des Lebens, bis die ersten psychosomatischen Beschwerden kommen. Und ich hatte, weil du es gesagt hast, ich hatte drei davon. Ich hatte eine toxische Beziehung, Gürtelrose, ich hatte einen falschen Job, Bandscheibenvorfall und ich habe mich ein bisschen verwählt in meiner Lebensplangestaltung. Bums, kam die Arthrose. Alles drei ist passé. Also von daher, Psychosomatik ist ein sehr starker Punkt, den man mal, wenn es ums Thema Stress und Burnout geht, im Hinterkopf behalten sollte.
Das ist spannend. Danke für den sehr persönlichen Einblick. Also das ist beeindruckend. Pia, was gibst du den Zuhörerinnen mit?
Toll, Peter, dass du das auch gerade nochmal so gesagt hast und da wirklich auch ganz offen von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ich würde gerne mitgeben, dass Entspannung nichts ist, was man sich verdienen muss, sondern es ist die Basis, dass wir und unser Körper und unsere Psyche funktionieren. Ich muss mir die Entspannung nicht erarbeiten. Ich muss nicht noch 1000 Aufgaben erledigen, damit ich abends mir einen ruhigen Abend vielleicht gönnen kann, dass ich was Gutes für mich tue, dass ich mich mal hinlegen darf, sondern es ist wirklich die Basis, dass mein Körper, meine Psyche langfristig funktionieren. Mhm. Und wir wollen alle alt werden, wir wollen alle gesund alt werden, wir wollen alle vielleicht unsere Kinder, Enkelkinder oder auch Verwandten, Eltern lange um uns haben, die lange begleiten können. Und das kann ich nur, wenn ich auf mich achte. Mhm. Und da ist wirklich eine Stressreduktion, Entspannen, die Basis. Okay. Weil sonst funktioniert der Körper einfach langfristig nicht gut.
Sehr gut. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir ganz viel von euch gelernt. Es sind sehr viele Schlagworte gefallen. Es sind aber auch sehr, sehr viele Techniken gekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht da also auch ein bisschen erschlagen ist und sich doch dann auch noch Hilfe wünscht. Also diese Folge soll ja erstmal aufklären und Leute ein bisschen mehr Reflexion bieten. Wenn ich jetzt halt Kontakt mit euch aufnehmen möchte, wie mache ich das, beziehungsweise was habt ihr denn bei euch als Experte noch an der Hand? Womit könnt ihr uns helfen, tatsächlich bei diesem Thema weiter voranzukommen? Ich würde mit dem Peter anfangen. Du hast ein großes Programm, wir haben noch eine halbe Stunde. Nein, ich kenne euch beide, ihr habt beide sehr, sehr viel, aber beim Peter weiß ich einfach, dass da so viel kommt und du bist einfach da echt ein wahrer Experte und du kniest dich da so tief rein, bin da jedes Mal beeindruckt. Deswegen, was ist denn so dein aktuelles Highlight? Was gibst du den Leuten an die Hand mit? Wo arbeitest du mit den Leuten gern zusammen? Wie kann man dich am besten erreichen, Peter? Und danach gerne die Pia.
Also am einfachsten erreichen, Webseite peter-weise.de. Mhm. Ich bin da eine Bedienungsanleitung für Stress- und Burnout-Prävention. Ich bin gerade dabei, mein Lebensbegleitprozess aufzubauen und der ist in großen Zügen schon, steht er schon. Und wenn man sich als Normalsterblicher mit dem Coach spricht, dann weiß man nicht, will der jetzt 100 Euro die Stunde, 1000 Euro am Tag oder 10.000 für ein halbes Jahr. Das heißt, sagen wir mal, die monetären Aspekte sind da sehr, sehr, sehr breit, weswegen, glaube ich, viele Menschen auch davor zurückstrecken. Mhm. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, Leute berufsbegleitend sowohl digital als auch 1:1 zu betreuen. Und das für einen sehr, sehr erschwinglichen Preis. Und das ist langfristig angelegt, weil die Leute eben langfristig lernen, bis das Unterbewusstsein neu programmiert ist. Mhm. Zwei Sachen vielleicht noch am Rande. Ich biete auch 1:1 tiefenpsychologische Coachings an, aber ich bin kein Therapeut. Das heißt, für mich sind es Menschen, die haben eine Handbremse, finden aber nicht, wo sie ist, wissen nicht, wo sie ist. Das heißt, ich kümmere mich um gesunde Menschen, die keine Psychopharmaka nehmen, die einfach merken, irgendwo zippert's, ich möchte gern mehr erreichen. Ich sage immer, die Menschen, die ihren Weg schon gegangen sind, die mit 30 bis 45 sind, sagen, Kinder steht, Familie steht, Haus steht, Job steht und entweder gehe ich den Weg, bis ich in die Grube fahre oder ich schaue doch mal kurz woanders hin, weil ich merke, da könnte was sein. Also das sind so 1:1 Geschichten oder ich habe auch automatisierte Programme, wenn man sich gar nicht outen will, wenn man mit sich das Ganze ausmachen will, sowas gibt's auch.
Okay. Danke. Pia, wie können wir dich erreichen? Was kannst du den Hörerinnen anbieten? Wie arbeitest du mit uns zusammen?
Genau, mich erreicht man auch am allerbesten über meine Webseite pia-baumann.de. Mhm. Da sind alle meine Kontaktdaten drauf. Ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie, das heißt, ich arbeite schon auch mit Menschen, die eine Diagnose haben, die eine Erkrankung haben. Arbeite da meistens mit der Hypnose. Das ist eine tolle Möglichkeit, um da in der Vergangenheit, aber auch aktuell Themen aufzuarbeiten. Mhm. Aber wenn es jetzt um das Thema Stress geht, dann ist natürlich vor allem der Fokus auf dem autogenen Training. Das ist ein Entspannungsverfahren, das Menschen in 8 Wochen erlernen können, entweder in der Gruppe oder eben im Einzelsetting. Und das dann das ganze Leben lang angewendet werden kann. Es ist halt wirklich wissenschaftliche, medizinische Hintergründe, warum das autogene Training so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Und das bringt wirklich den Körper und den Geist sehr, sehr schnell in den Entspannungszustand und hat da wirklich positive Effekte auf all die Themen, die wir eben schon angesprochen hatten. Da arbeite ich mit Erwachsenen, aber auch mit Jugendlichen und Kindern schon, weil auch hier ist oft schon mal Stressthema ganz, ganz groß. Ob es jetzt auch Themen sind, vielleicht in der Schule, da spricht sich das dann oft psychosomatisch aus, ob das andere Themen sind, die bei Kindern dann oft ja da sind. Also da arbeite ich von ungefähr 6 Jahren bis, ja, meine älteste Teilnehmerin in dem Kurs war 87.
Wow.
Genau. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit und eben auch mit Firmen, weil ich möchte eben immer mehr Firmen den Anreiz geben oder sie motivieren, dass sie das eben in ihre Firmenstruktur mit aufnehmen, dass sie ihren Mitarbeitenden eine Möglichkeit an die Hand geben, wie die auch selber für sich in die Entspannung kommen.
Absolut.
Und was jetzt eben so mein neuer Fokus auch ist, weil da eben Stress auch ein ganz großer Faktor ist, ist eben dieses Thema Zyklus und Wechseljahre. Und auch hier hat Stress große Auswirkungen. Und wir können viel davor schon tun. Peter, da kommt wieder dein Thema. Wir sind keine Opfer. Wir können selber tun, damit wir langfristig gesund sind oder weniger Symptome haben, um da gut durch diese Zeiträume zu kommen, um wirklich einen beschwerdereduzierten oder beschwerdefreiten Zyklus zu haben oder eben auch nicht mehr so viele Symptome in den Wechseljahren. Da hat Stress einen großen Input. Und ja, genau, das sind so Themen, wo Menschen mich erreichen können.
Perfekt. Vielen Dank euch zwei. Wir packen natürlich alle Infos zu euch nochmal in die Shownotes, wenn jemand das jetzt gerade nicht mitschreiben konnte, weil er Auto fährt oder putzt oder was man halt so beim Podcast hören macht. Ihr kennt's. Dann schaut da nochmal rein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber das Thema ist einfach auch wichtig und ihr zwei seid wirklich Experten in eurem Bereich, die da jede Minute, wo sie erzählen, so viel tollen Input mitgeben. Deswegen ist die Folge halt mal länger geworden, aber sei es drum. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt mich sehr gefreut. Ja, ich bin gespannt, was wir mit dieser Folge Gutes tun und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Tschüss.